Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz am Mikrofon, guten Tag. Die Schriftstellerin Thea Dorn erklärt gleich ausführlich, warum die Medea von Euripides für sie das aufregendste antike Drama überhaupt ist. Thea Dorn hat das Nachwort zu einem aufwendig gestalteten zweisprachigen Band verfasst, der bei Manesse erschienen ist und eine Neuübersetzung der Medea vom renommierten Übersetzer Kurt Steinmann enthält. Mit dem ersten Buch, das wir im Büchermarkt vorstellen, rücken wir zumindest etwas näher an die Gegenwart heran. Die österreichische Autorin Raffaela Edelbauer erzählt in »Die Inkommensurablen« von der Atmosphäre in Wien 1914, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Edelbauer, Jahrgang 1990, hat in wenigen Werken schon viele Themen umkreist. In ihrem Buch Entdecker setzte sie den neuzeitlichen Diskurs der Naturwissenschaften ihre eigene Poetik entgegen. Der Debütroman Das flüssige Land spielte in einem dystopischen Szenario. Edelbauers Roman Dave kreiste um eine Maschine mit menschlichem Bewusstsein. All ihre bisherigen Veröffentlichungen wurden preisgekrönt. Und jetzt also zum ersten Mal ein historischer Roman. Günter Keindelsdorfer hat die Inkommensurablen gelesen und mit Raffaela Edelbauer gesprochen.
Wien in den letzten Julitagen 1914. Die Stadt gleicht einem Tollhaus. Kriegsfreiwillige strömen zu Tausenden in die Kasernen. Auf der Ringstraße wird die Wacht am Rhein gesungen. Vor dem Kriegsministerium ertönt die Kaiserhymne. Die Rotationsmaschinen der großen Zeitungsdruckereien kommen mit der Produktion der Extraausgaben nicht mehr nach. In dieser bellizistisch affizierten Atmosphäre hat Raffaela Edelbauer ihren Roman angesiedelt.
Also ich würde sagen, dass es eigentlich eine Vielzahl an Themen gibt, die mich dazu inspiriert haben, dieses Buch zu schreiben. Ob es das intellektuelle Klima ist, ob es die Stadt, also eine der größten Städte der Welt eigentlich, die ein ganz anderes Klima hatte, als dann kurz später in den 20ern zum Beispiel ist. All diese Dinge zu verdichten zu einer Atmosphäre, die vielleicht ein bisschen begreifbarer machen kann mit heutigen Mitteln auch, wie es dazu kommen konnte, dass eine Generation, die so sicher aufgewachsen ist wie keine davor, plötzlich in diesen Massenvernichtungskrieg zieht.
Edelbauers Roman beginnt klassisch mit der Ankunft eines etwas tumpen jungen Mannes vom Land in der großen, mythenumwobenen Stadt. Im Falle der Inkommensurablen ist es der Tiroler Pferdeknecht Hans Ranftler, der am Morgen des 30. Juli 1914 mit der Eisenbahn in der Reichshaupt- und Residenzstadt ankommt. Das Ultimatum des deutschen Kaisers an den Zaren läuft in wenigen Stunden aus. In den Straßen brodelt der Patriotismus.
Ich glaube, dass man an Hans merkt, dass es einen grundsätzlichen Unterschied zwischen unserer Welt und der damaligen Welt gibt, nämlich dass die Leute nicht über Fernsehen und Medien sich schon eigentlich jeden fernsten Punkt der Erde erschlossen hatten, sondern dass da jemand kommt, der hat zwar viel gelesen, kennt aber die einfachsten elektrischen Apparaturen nicht, die es nur in der Großstadt gegeben hat. Das, was sehr schwierig ist an einem historischen Roman, ist, das Selbstverständliche nochmal zu erklären. Und da hat mir diese Figur sehr geholfen.
Raffaela Edelbauer schickt ihren Helden auf einen traumnovellenartigen Trip durch das von Kriegshysterien überschäumende Wien. Anders als Stefan Zweig und Karl Kraus, deren Schilderungen der Sommertage 1914 als kanonisch gelten dürfen, interessiert Edelbauer sich dabei vor allem für die Gegen- und Untergrundkulturen der Stadt. Sie lässt ihren Protagonisten Freundschaft mit einer frauenbewegten Mathematikstudentin und einem blässelnden Jungaristokraten schließen, dann verordnet sie dem jugendlichen Trio eine Abenteuerreise durch den Underground der Habsburger Metropole. Hans und seine Freunde machen die Lesben- und Schwulenszene an der Wienzeile unsicher, treten morphinistisch indizierte Traumreisen an und nehmen im Kanalsystem der Stadt, der dritte Mann lässt grüßen, mit Kanalstrottern und verzückten Spiritistinnen an einer eigentümlichen Seance teil.
Ich glaube, eine der größten Gefahren, wenn man ein Buch schreibt über diese Zeitspanne und über das österreichische Kaiserreich, ist, dass man in so einen Sissi-Kitsch hinein kippen kann. Also die Frage war, wie vermeidet man auf der einen Seite diese Klischees und was kann man den Leuten mitgeben, das vielleicht jetzt in so einer Hofburg-touristischen Reise irgendwie nicht dabei ist. Und da habe ich mir eben angeschaut, die extrem faszinierende Welt des Untergrunds. Wir haben eigentlich wirklich diese, also buchstäblich in den Untergrund verdrängten Menschen, die Metropole ausgespuckt hat, gelebt.
Raffaela Edelbauer wagt viel mit ihrem Roman und gewinnt. Das queere, späthabsburgische Wien, das sie auf die Bühne hebt, von Schönberg- und Ragtime-Klängen durchweht, ist in der Sphäre der erzählenden Prosa ein bisher eher unbestelltes Feld. Dass Edelbauer auf diesem Terrain reiche Ernte einfahren kann, hängt mit dem farbigen und klaren Stil zusammen, den sie pflegt, und mit der erstaunlichen Kunstfertigkeit, mit der sie die Balance zwischen Spannungsroman, Traumerzählung und politischer Parabel mit aufklärerischem Anspruch hält. Dass sich da und dort kleine Fehler eingeschlichen haben, sieht man der Autorin gerne nach. Der Reumannplatz, nach Wiens erstem sozialdemokratischen Bürgermeister benannt, hieß 1914 noch Bürgerplatz. Und ob man in der österreichischen Hauptstadt wirklich die Formulierung »Halt den Rand« verwendet hat, wie von der Autorin mehrfach insinuiert, wäre noch einmal zu diskutieren. Aber das sind Lässlichkeiten. Ansonsten ein famoses, mehr noch ein großes Buch.
Sagt Günther Keindelsdorfer über die Inkommensurablen von Raffaela Edelbauer. Erschienen bei Klett-Cotta und dort allerdings gerade nicht lieferbar. Bei Interesse ein paar Tage warten oder vielleicht erwischen Sie ja noch ein Exemplar in Ihrer Buchhandlung. Medea, die wilde Frau, die Jason und den Argonauten hilft, das goldene Vlies zu erbeuten. Die Jason heiratet, zwei Söhne bekommt. Und als sie von Jason verlassen wird, aus Rache König Kreon, dessen Tochter und ihre Kinder tötet. Die Medea-Sage hat Künstlerinnen und Künstler aller Zeiten angeregt. Der Manesse Verlag hat jetzt einen der frühesten Medea-Texte, das Drama von Euripides aus dem Jahr 431 vor Christus, in einer Prachtausgabe herausgebracht. Zweisprachig, aus dem Altgriechischen übersetzt von Kurt Steinmann. Bianca Regel hat 8 doppelseitige farbkräftige Illustrationen beigesteuert und das ausführliche Nachwort hat die Schriftstellerin Thea Dorn verfasst. Ich habe Sie gefragt, Frau Dorn, Sie beginnen das Nachwort mit zwei Fragen. Ich greife die erste auf. Warum lässt sie uns keine Ruhe? Mit Sie ist natürlich Medea gemeint. Ja, warum lässt sie uns denn nach 2500 Jahren immer noch keine Ruhe?
Ich würde sagen, es ist einer der aufwühlendsten Stoffe und eine der aufwühlendsten, verstörendsten Figuren, die je erfunden worden ist. Also wir haben hier eine Frau im Zentrum einer Tragödie, also sie ist eine Hauptfigur, mit der wir uns ja durchaus auch identifizieren sollen. Und diese Frau tut das Unvorstellbarste, Grässlichste, was eine Frau vermutlich tun kann. Sie bringt nämlich ihre eigenen Kinder um. Und damit ahnt man sofort, stehen hunderte von Fragen im Raum. Darf ein Autor so eine Geschichte überhaupt erzählen? In welcher Absicht erzählt ein Autor so eine Geschichte? Ist das ein Stück, was Frauenhass schüren soll, die Frau als Bestie vorführen soll? Oder ist es ein verfrühtes Emanzipationsdrama, was irgendwie knapp 2500 Jahre zu früh kam, in dem die Nöte einer Frau geschrieben werden, die sie in solche Verzweiflung treiben, dass sie zum Äußersten geht und die Mütterlichkeit in sich umbringt, in der Gestalt, in der sie die Kinder tötet. Also es ist ein Stück, das eigentlich nur Fragen aufwirft.
Bevor wir diese 100 Fragen jetzt der Reihe nach durchgehen, was hat Sie, Frau Dorn, persönlich gereizt, sich dazu in einem Nachwort zu äußern?
Medea ist wahrscheinlich wirklich die antike Tragödie, die ich am meisten schätze, eben weil sie so wahnsinnig kompliziert ist. Und ein Motiv war, dass es mich schon seit längerem gestört hat, also ich oute mich gleich mal als kein großer Fan von Christa Wolffs Medea-Roman, Medea-Stimmen aus den 90er Jahren, der diesen Stoff benutzt, um ein Schwarz-Weiß-Drama zu erzählen von der durch und durch guten, aufopferungsvollen, hilfsbereiten, zu nichts Bösem fähigen Frau und einer bösen, irgendwie westlichen Welt, die diese Frau diffamiert, denunziert, kaputt macht. Und das ist für mich so gegen den Stoff, weil ich eben im Gegenteil daran schätze, dass es so hochgradig ambivalent ist und so verstörend ist. Und da fand ich die Einladung von Kurt Steinmann, der mich gefragt hat, ob ich das Nachwort zu seiner Übersetzung schreiben will, einfach sehr, sehr verlockend.
Lassen Sie uns eine kleine Seitenbemerkung auf Kurt Steinmann verlieren. Der hat sich um eine Übersetzung bemüht, die, so schreibt er, Präzision in der Begrifflichkeit mit stilistischer Natürlichkeit und Sprechbarkeit verbinden möchte. Wie hat die Übersetzung auf Sie gewirkt?
Ich finde, das ist eine sehr musikalische Übersetzung, was für mich Kurt Steinmann ohnehin auszeichnet. Er hat ja auch die ganz großen Texte Ilias, Odyssee übersetzt. Und ich finde tatsächlich, dass das eben eine große Klarheit und aber auch gleichzeitig eine große Schönheit hat, wie er das schafft, das Altgriechische im Deutschen zum Klingen zu bringen, sagen wir es so.
So, jetzt aber zur Medea, Frau Dorn. Sie betonen, Medea habe es als einzige der antiken Frauenfiguren geschafft, den Mythos zu kapern. Was genau meinen Sie damit und warum hat gerade sie das geschafft?
Mit Mythos kapern meine ich die Argonautensage. Also das ist der große Sagenkreis um Jason, um das goldene Vlies. Das ist ein Stoff, der könnte auch Vorlage für sowas sein, was dann eben heute Game of Thrones oder jetzt neuerdings das Prequel House of the Dragon wäre. Also eine riesige Sage von Machtkämpfen in Dynastien, von Anzen, die geschmiedet werden, wo aber dann sofort der Verrat schon wieder mit im Raum steht. Machtgeile Figuren, die eben über wirklich jegliche menschlichen Grenzen in sich hinwegsetzen. Das ist also eigentlich ein unglaublich kraftvoller Stoff mit diesem Jason, der als Held aufbricht, in dieses ferne Kolchis zu segeln, um das sagenumwobene goldene Vlies heimzubringen, was in einer Höhle von so einem drachenartigen Geschöpf bewacht wird. Und da trifft eben auf die Königstochter Medea, die sich Knall auf Fall in diesen Helden aus dem fernen Griechenland verliebt. Sie hilft ihm dabei, dieses goldene Vlies zu klauen. Und dann gibt es die verschiedenen Mythen. Also das ist ja keine historisch wahre Geschichte. Wir haben es ja mit Mythos zu tun. Und dann gibt es eben die verschiedenen Varianten der Überlieferung. Also hat die gar ihren eigenen Bruder geopfert, um Jason bei der Flucht zu helfen. Diese Figur ist eben ambivalent von Anfang an, ist aber erstmal eine Nebenfigur im Sagenkreis eines Helden. Und diese Medea hat es aber in der Überlieferung und in den Bearbeitungen geschafft, dass sie deutlich die interessantere und letztlich eben auch prominentere Figur geworden ist als jener Jason, der doch die eigentliche Heldenfigur im Zentrum der Argonautensage ist.
Wie hat sie das denn geschafft?
Naja, das hat sie wahrscheinlich schon mit tatkräftiger Hilfe von Euripides geschafft. Das ist auch Anlass des feministischen Zorns seit den 1970er Jahren gewesen. Es sieht tatsächlich so aus, dass Euripides derjenige ist, der diesem Sagen-Mythenkreis das Motiv des Kindsmordes hinzufügt. Also in den Bearbeitungen davor ist Medea, also vielleicht muss man die Geschichte dann auch eben sich nochmal klar machen, also sie kommt eben als die, ja, man muss sagen, Barbarin aus griechischer Sicht, diese interessante Magierin, die schleppt eben dieser griechische Held, dieser Jason an. Sie müssen dann beide ins Exil, eben wegen Ränkeschmieden daheim nach Korinth. Und in diesem Korinth, wo sie also jetzt quasi als Doppeltfremde sitzt, wird sie eben auch noch von dem Jason verstoßen. Und der dortige Machthaber, der will eben seine Tochter mit jenem Jason verheiraten, deshalb muss Medea weg. Und das ist eine Demütigung sondergleichen für diese stolze Frau. Und in dieser Situation erfindet Euripides, dass diese Frau, die mit dem Rücken an der Wand steht, gedemütigt bis ins Mark, sich nicht mehr anders zu helfen weiß in ihrem Rachetrieb, als eben die gemeinsamen Kinder zu ermorden, weil das die einzige Chance ist, es ihrem Gatten heimzuzahlen, was er ihr angetan hat. Vorher, es gibt in dem griechischen Sagenkreis durchaus auch andere Mütter, die bereit sind, ihre Kinder zu töten aus Rache. Aber das so drastisch dargestellt und vor allem auch mit so einer ja fast schon psychologischen Genauigkeit aus heutigem Sicht, das ist doch tatsächlich für das 5. Jahrhundert vor Christi sehr, sehr erstaunlich.
Kindermord aus Rache ist nicht nur für das 5. Jahrhundert sehr erstaunlich. Sie schreiben in Ihrem Nachwort, es könnte sich um ein anarcho-feministisches Agitprop-Stück nach dem Motto Frauen macht kaputt, was euch kaputt macht, handeln. Erklären Sie das mal näher.
Eine antike Tragödie funktioniert darüber, dass wir uns mit dem zentralen Helden identifizieren. Wir leiden mit ihm mit, wir verfolgen ihn mit Sympathie und mit Aristoteles würde sagen, Jammer und Schauder bei seinem Gang ins Unglück. Und die Frage, die sich mir jetzt gestellt hat, ist natürlich etwas salopp gesagt, wer zum Teufel soll sich im Jahre 431 bei den Dionysos-Festspielen mit dieser Barbarin aus dem Osten identifiziert haben? Denn wir müssen uns klar machen, Athena Polis, ja, Geburtsstunde der Demokratie, aber eben nur für besitzende, privilegierte Männer. Man geht davon aus, also falls Frauen und Sklaven überhaupt zugelassen waren zu diesen Theaterfestspielen, dann saßen die wahrscheinlich irgendwo ganz hinten auf den billigen Rängen. Die hatten auf jeden Fall nichts zu melden. Und da stellt sich doch jetzt tatsächlich die Frage, also ist diese Medea im Zentrum eine Heldin, mit der sich ein männliches, privilegiertes griechisches Publikum irgendwie identifiziert hat? Das müsste es aber, wenn es denn eine Tragödie im antiken Sinne sein soll. Oder hat eben, das war der feministische Verdacht, hat Aristoteles da eher im Gegenteil ein, wie soll man sagen, Frauenhassstück, wo er eben eher die Athener männlichen Bürger in einer Art Pogromstimmung gegen Frauen bringen will? Ich glaube es eher nicht, aber wie ich schon sagte, dieses Stück stellt nur Fragen. Man könnte aber genauso gut sagen, weil es ist interessant. Der Komödiendichter Aristophanes hat ein Stück geschrieben, relativ kurz nach Euripides Tod, das heißt Die Frösche. Und da gibt es einen Wettstreit zwischen Aeschylus, also dem ältesten der drei großen griechischen Tragödiendichter, und Euripides, wer der bessere von ihnen ist. Und Aristophanes lässt also seinen Aeschylus wettern gegen Euripides, der sei ein Dichter von Hurengezücht und ein Bühnenlumpensammler. Also er habe das athenische Theater auf den Hund gebracht, dekadent gemacht. Der Dichter soll nur die männlichen Heroen besingen. Und eben Euripides sei derjenige gewesen, der dieses ganze Gesocks auf die Bühne gebracht hat. Wenn ein Komödiendichter das zum Gegenstand macht, spricht das schon dafür, dass es den Ruf gegeben haben muss, dieser Euripides hat ein anderes Verständnis von Demokratie als wir. Dieser Euripides hat möglicherweise eine Ahnung davon, dass es nicht in Ordnung ist in einer Polis, dass nur die besitzenden Männer als Vollmenschen betrachtet werden und Frauen und Sklaven eben als Verfügungsmasse dieser Männer. Deshalb könnte es auch sein, dass dieses Stück von Euripides durchaus ein frühes feministisches Agitprop-Stück ist, nach dem Motto, Frauen macht kaputt, was euch kaputt macht. Also ich kann es immer nur als Fragen stellen, weil eben, es ist 2500 Jahre her, wir wissen es nicht. Es ist aber sehr, sehr aufregend, wenn ein Stück eben einen solchen riesigen Deutungshorizont an Möglichkeiten aufmacht.
Und das ist, glaube ich, genau die Lesart, die Sie letztlich vorschlagen wollen. Gar nicht zwingend die feministische, sondern eine, die die Uneindeutigkeit des Textes ernst nimmt, schreiben Sie im Nachwort. Das klingt jetzt aber dann wirklich kompliziert.
Also in diesem Stück ist alles ambivalent. Also der klassische tragische Held in der antiken Tragödie zeichnet sich aus, wenn man jetzt die aristotelische Tragödientheorie ernst nimmt, dass da jemand ins Unglück gerät, weil er eigentlich eben ein tüchtiger, ein ja, heldenhafter Charakter ist, aber eine zentrale Charakterschwäche hat, einen zentralen Fehler. Und das ist typischerweise ein starker Affekt. Das können Begierden oder Liebe sein. Das kann aber auch ein starker Affekt wie übertriebener Stolz, Ehrsucht, Ruhmsucht, Rachsucht, Jähzorn, sowas sein. Und interessanterweise trifft beides auf Medea zu. Also einerseits hat sie mal eine wohl sehr starke Liebebegierde für diesen Jason empfunden und gleichzeitig ist sie der Inbegriff dessen, was man eben mit den Griechen einen thymotischen Charakter nennen soll. Also dass eine Frau diesen Stolzanspruch hat und sagt, über mich lacht keiner. Also diese Frau ist eine verhinderte Kriegerin und diese Frau ist eine Mutter. Und man könnte sagen, das kriegen wir ja heute schon nicht wirklich zusammen. Eine Frau, die in diesem dramatischen Maße sagt, ich will ein stolzer Held sein und gleichzeitig will sie aber eine Frau, eine mütterliche Figur sein. Und letztlich kann man dieses Medea-Drama als ein Stück darüber verstehen, dass eine Frau tragisch scheitert an dieser Forderung. Und das ist eben nicht einfach aufzulösen. Und deshalb glaube ich, dass das Erkennen der Ambivalenz die einzige Chance ist, mit diesem Stoff umzugehen.
Thea Dorn mit der Empfehlung für eine offene Lesart der Medea von Euripides. Die zweisprachige Neuausgabe mit dem ausführlichen Nachwort von Thea Dorn ist bei Manesse erschienen, aus dem Altgriechischen neu übersetzt von Kurt Steinmann. Und jetzt nähern wir uns literarisch wieder etwas der Gegenwart mit einer Archivaufnahme von 1954.
Die Wintersonne stand nur als armer Schein, milchig und matt, hinter Wolkenschichten über der engen Stadt. Nass und zugig war's in den giebligen Gassen und manchmal fiel eine Art von weichem Hagel, nicht Eis, nicht Schnee. Die Schule war aus. Über den gepflasterten Hof und heraus aus der Gatterpforte strömten die Scharen der Befreiten, teilten sich und enteilten nach rechts und links.
So beginnt Thomas Manns Künstlernovelle Tonio Kröger, eine seiner frühen und wohl bekanntesten Erzählungen, veröffentlicht im Jahr 1903. In der Lesezeit senden wir heute Abend ab 20.30 Uhr eine Lesung Thomas Manns aus dem Jahr 1954. In Forschung aktuell gibt es gleich den Sachbuchtipp Die Kultur der wilden Tiere und am Mikrofon des Büchermarkts war Dina Netz. Einen guten Abend.